Hi, hier startet gleich eine Folge unseres achteiligen Podcasts Otze, Stasi, Punk und Mord. Die ersten drei Folgen kannst du überall hören, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Wenn du danach weiterhören möchtest, findest du weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de/otze. In der Podimo Podcast App findest du neben Otze noch viele weitere spannende Dokumentationen und True Crime Formate. Also, jetzt auf podimo.de/otze testen und loshören. Viel Spaß!
Hey Leute, in diesem Podcast geht's stellenweise um explizite Gewalt. Passt auf euch auf, wenn ihr ihn euch anhört.
Januar 1999, ein frostiger Sonntagvormittag. Im beschaulichen Örtchen Stotternheim bei Erfurt herrscht Aufruhr. Durch die leeren Straßen schallen Polizeisirenen, Beamte sichern Hauseingänge, verschanzen sich hinter Bäumen und Türen, umstellen schließlich ein unscheinbares Bauernhofgelände. Einige Nachbarn beobachten das Szenario gebannt hinter ihren Fenstern. Die leitenden Beamten scheinen nervös zu sein, rufen Verstärkung. Ein Sondereinsatzkommando macht sich auf den Weg. Die männliche Zielperson, die sich im Bauernhaus auffällt und festgesetzt werden soll, gilt als unberechenbar und gewalttätig, ist möglicherweise sogar bewaffnet und wird ganz nebenbei beschuldigt, einen Menschen auf grausame Weise getötet zu haben. Aber nicht irgendeinen Menschen, ein enges Familienmitglied. Noch bevor das Sondereinsatzkommando in Stotternheim eintrifft, öffnet ein Mann die Tür des umzingelten Hauses. Er sieht zerzaust aus, macht einen kaputten Eindruck, ist barfuß, trägt lediglich Boxershorts und ein Unterhemd. Die Beamten sind sich sicher. Das ist der Mann, den sie gesucht haben. Sie nehmen ihn fest, verfrachten ihn in ein Polizeiauto, fahren ihn zum Erfurter Amtsgericht und setzen ihn dort dem Haftrichter vor. Sein Name? Dieter Ehrlich. Die Leute rufen ihn Otze. Er ist eine lokale Berühmtheit, gilt als prominentestes Gesicht der DDR-Punk-Szene. Und hat soeben seinen Vater getötet. Mit einer Axt. Völlig irre.
Wer war dieser Typ, der Zeit seines Lebens mit dem Gesetz in Konflikt geriet, der Musikinstrumente aus Schrott baute und damit Songs für die Ewigkeit aufnahm, der mit seiner Band Schleimkeim sturzbetrunken in Gotteshäusern auftrat, von Untergrund und Anarchie sang und Liebesbriefe an den Teufel schrieb, der gegen die DDR in den Krieg zog und in der BRD zugrunde ging? Und was ist im Januar 1999 in Stotternheim passiert, als Dieter Otze Ehrlich seinen eigenen Vater tötete?
Wir, Josi Müller und Alex Babian, werden in Stasi-Akten wühlen, uns in pogende Mengen stürzen, das thüringische Hinterland erkunden und mit ZeitzeugInnen sprechen. Wir wollen der Person Dieter Otze Ehrlich und seinen Dämonen näher kommen. Wir wollen verstehen, warum er wurde, wie er war. Auf der Suche nach Antworten werden wir in diesem Podcast, so gut es eben geht, seine Lebensgeschichte rekonstruieren. Eine Lebensgeschichte voller Brüche und Extreme, voller Knast, Exzess, Krawall und Gewalt. Willkommen im Sumpf. Ihr hört Otze, Stasi, Punk und Mord.
Ein Held war er durch seine Kunst und im Leben aber leider sehr tragisch gescheitert.
Ich habe so einen Bund mit dem Satan und so, mir kann nichts passieren.
Weiß nicht, dann wahrscheinlich die Freiheit auf einem falschen Weg gegangen.
Ist vielleicht nicht jugendfrei, wenn ich sage, was für mich Frankfurt ist.
Ich habe ihn auch erst 2-3 Jahre später wieder gesehen im Tacheles und da war er schon nicht mehr ansprechbar.
Dein Freund Otze, der dreht hier völlig frei und wir wissen nicht mehr, was er machen soll.
Umso mehr du bekämpft wirst vom Staat, ne, umso mehr erhältst du ja auch Bedeutung.
Er kommt aus der Klapse nach Hause und sein Zimmer ist komplett leer.
Ja, und er war ein begnadeter Musiker und hätte Campino des Ostens werden können. Mhm. Aber war halt dann nicht mehr möglich.
Und es ist halt jetzt mal so, aus Redakteursicht gesagt, halt eine, in Anführungszeichen, gute Geschichte.
Schleimkeim war natürlich huge, ne? Also riesig für uns.
Hallo. dritten Buch etwas eigenartiger Name. Satan, kannst du mir noch mal verzeihen? Das ist so eine Ostpunk-Geschichte.
Vor Weihnachtszeit 2023 in Berlin. Das Kulturkaufhaus ist rappelvoll. Ich bin auf der Suche nach, sagen wir, Nischenliteratur. Satan, kannst du mir noch mal verzeihen? Von Anne Hahn und Frank Willmann ist das einzige Buch auf der weiten Welt, das sich intensiv mit der Lebensgeschichte von Dieter Otze Ehrlich beschäftigt. Ich bin vor kurzem mal wieder ins Ostpunk-Rabbit-Hole abgerutscht. Das passiert mir alle paar Jahre und dann muss natürlich sofort die aktuellste erweiterte Neuauflage von Satan, kannst du mir noch mal verzeihen her. Als ich mir 2010 mein erstes Exemplar zugelegt habe, viele Jahre vor meinem Berufseinstieg in den Musik- und Kulturjournalismus, lange vor meinem Umzug nach Berlin, habe ich selbst noch in Thüringen gelebt, 30 Kilometer entfernt von Dieter Otze Ehrlichs Herkunftsort Stotternheim in Weimar. Die Lieder seiner Band Schleimkeim liefen im alternativen Jugendzentrum, in dem ich damals meine Nachmittage verbracht habe, hoch und runter. Sie haben mich damals schon in ihren Bann gezogen, weil sie so wunderschön brutal und verrucht klangen und textlich so, naja, greifbar waren. Mach dich doch selbst kaputt, bevor es jemand anderes tut. Du bist jeden Tag besoffen, du bist jeden Tag bekifft, doch lass dir von mir sagen, das ist für dich kein Gift. Damit konnte ich als pubertierender Kleinstadtrebell ziemlich gut bonden. Dass die Band Schleimkeim zu dieser Zeit schon seit gut 15 Jahren Geschichte war, hat mich nicht interessiert. Und ich war nicht der einzige Teenager im Jugendzentrum, der Schleimkeim als eine Art Local Hero Punkrock Supergroup verstanden hat. Jede dritte Person im Haus hatte sich ein Schleimkeim-Patch auf den Schulranzen genäht. Das war nicht nur in Weimar so, sondern eigentlich überall im Osten, wo junge Menschen den Punk für sich entdeckt haben.
Ich war zu dieser Zeit in Leipzig-Konnewitz. Da bin ich auch kurz vor der Wende geboren. Der Legende nach ist Otze mal 200 Meter Luftlinie von unserer Wohnung entfernt in einer Pissrinne eingepennt. Ungefähr zur selben Zeit haben mich meine Eltern das erste Mal auf den Topf gesetzt. Meine Jugend habe ich in der überschaubaren sächsischen Subkultur verbracht. Mit 16 habe ich angefangen aufzulegen und bin im Hip-Hop hängen geblieben. Punkkonzerte habe ich trotzdem oft besucht. Und Schleimkeim waren es natürlich ein Begriff in Konnewitz. Irgendwann bin ich dort weggezogen, nach Weimar, Kunst studieren. Heute bin ich Produzentin, DJ, Podcasterin, Vinyl-Enthusiastin und lebe als freischaffende Künstlerin, natürlich in Berlin. Die autodidaktische, intuitive Attitüde, mit der Otze Musik gemacht hat, fasziniert mich aber bis heute. Dieses aus einem Besenstiel und einem Fahrraddraht eine Gitarre zusammenschrauben, der Typ war ein Genie. Aber auch ein Wahnsinniger. Und das werden wir auf unserer Recherchereise früh genug feststellen. Sie führt vorbei an wildesten Rauschgeschichten, beklemmenden Verhörzimmern, besetzten Häusern, Straßenbahnschlägereien und unvorhersehbaren menschlichen Abgründen. Und sie beginnt direkt vor unserer Haustür im SO36 in Berlin-Kreuzberg. Ein paar ehemalige Mitglieder der Band Schleimkeim haben zum Konzert geladen und 99 Minuten harten Punkrock, der keine Fragen offen lässt, angekündigt. Der Laden ist ausverkauft, es riecht nach verschwitzten T-Shirts und Bier. Viele graue und ein paar bunthaarige Menschen drängen mit ausgestreckten Ellenbogen in Richtung Bühne. Oben werden alte Schleimkeim-Songs gebrettert. Die in die Jahre gekommene Band ist fast in Originalbesetzung unterwegs, gibt sich ruppig, macht kurze, betont lustlose Ansagen in derbem Thüringisch. Eigentlich alles wie früher, als Schleimkeim noch komplett waren und Otze, der Kopf der Band, auf der Bühne Krawall machte. Und auch die alten Gassenhauer klingen erstaunlich originalgetreu.
Ein Mit-60er im Lederhemd klettert direkt neben uns auf eine Box, streckt die linke Faust in die Luft, brüllt inbrünstig mit. Der ganze Saal brodelt und es ist spürbar, dass da gerade nicht irgendwelche Songs gespielt werden. Schleimkeim haben Lebenswege geprägt und viele von diesen Lebenswegen kreuzen sich an diesem Abend im SO36. Auf der Toilette wird angeregt diskutiert. Haben Schleimkeim zu DDR-Zeiten mal in Eisleben gespielt? Nee, doch. Und wann soll das überhaupt gewesen sein? Ist es angemessen, überhaupt wieder unter dem Namen Schleimkeim aufzutreten, so ganz ohne Otze, den Bandleader von einst? Erinnerungen und Halbwahrheiten kollidieren und natürlich wollen alle vorne dabei gewesen sein in den wilden Jahren. Die Leute, mit denen wir ins Gespräch kommen, sind stolz darauf, dem DDR-Regime in ihrer Punkerjugend die Stirn geboten zu haben. Schleimkeim haben den Soundtrack zu ihrer Rebellion gemacht und Otze hat sie ihnen vorgelebt. Dieser Mann wird verehrt, zumindest hier und trotz seiner Tat. Der Morgen danach.
Das Konzert gestern hat Spuren hinterlassen.
Ja, wirklich. War vielleicht dir? Letzte Bier war schal vielleicht.
Ich hatte auf jeden Fall eine Situation. Wir waren im SO 36 in Kreuzberg, schon so eine Institution. Und ich glaube, es hat noch nie jemand dort einen Sekt auf Eis bestellt, aber ich habe einen Sekt auf Eis bestellt. Da war kein Sprudel mehr drin und dann habe ich es zurückgeben lassen. Und er hat das Glas ausgeschüttet und mir aus derselben Flasche, wo ich gerade den Sekt bekommen habe, mir ein neues eingeschüttet und es mir wieder hingestellt und gesagt, der schmeckt halt einfach scheiße.
Ihr seht schon, wir müssen erstmal auskatern und uns assimilieren in der Ostpunk-Bubble. 4 Wochen lang wälzen wir Bücher. Wir durchforsten YouTube-Playlisten und abseitige Foren, bestellen uns Schleimkeimplatten und hören sie auf voller Lautstärke, bis die Nachbarn vor der Tür stehen. Wir legen Dokumente an und löschen sie wieder, verschicken erste Interviewanfragen, lassen uns, was muss, das muss, auf punkername.de Punkernamen generieren und versinken geradezu in einem Berg an ausgedruckten Zeitungsartikeln und Songtexten. Wir wollen wissen, was ein Mensch erlebt und durchgemacht haben muss, um zu so einer Tat fähig zu sein. Wir heften unseren Zettelberg an die Wand, um Platz zu gewinnen, fühlt sich fast so an wie Tatort. Schritt für Schritt kristallisiert sich eine Art chronologischer Lebenslauf von Dieter Otze Ehrlich heraus. Ein Lebenslauf, der für seriöse Job- oder Wohnungsbewerbungen vermutlich eher ungeeignet wäre und sich liest wie das Skript eines Action-Thrillers. Damit ihr euch nicht wundert, wir nennen Otze in den ersten beiden Folgen bei seinem bürgerlichen Namen. Ganz einfach, weil sie in einer Zeit spielen, in der Otze noch nicht Otze, sondern einfach Dieter Ehrlich gerufen wird.
Dieter Ehrlich wird am 16. November 1963 im verschlafenen Stotternheim geboren. Er ist ein Kind der DDR und wächst in bäuerlichen Verhältnissen auf. Zwischen Traktorengeknatter und dem Geruch von Braunkohleheizungen. In Stotternheim wird schroffes Thüringisch gesprochen, jeder kennt jeden, geschlachtet wird mit bloßen Händen, manchmal kommt ein Überlandbus vorbei, der nach Erfurt tuckert. Die Familie Ehrlich besitzt ein großes Gehöft in der Nähe des Bahnhofs und lebt mit mehreren Generationen unter einem Dach, zu 8. Dieter hat 3 Brüder, einen großen und 2 kleine und eine jüngere Schwester. Seine Mutter Gisela, eine kräftige, stimmgewaltige Frau, regiert den Hof, hält den Haushalt zusammen und geht dazu nach Arbeiten. Sein Vater Siegfried, ein eher grummeliger Typ, füttert morgens die Hühner und Karnickel und tritt anschließend bei einem volkseigenen Betrieb seine Schichten an. Auf dem Anwesen der Familie Ehrlich wird 365 Tage im Jahr und bei Wind und Wetter hart geschuftet. Im Dorf genießt man einen guten Ruf und das, obwohl der Ehrlichhof im Gegensatz zu den allermeisten Bauernhöfen im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat kein Teil der LPG ist. Um das einzuordnen, die DDR hat, verkürzt formuliert, versucht, alle Höfe im Land quasi zu einem großen zusammenzuführen und staatlich zu verwalten. Heißt, eigentlich sollen alle Bauernhöfe in denselben Topf wirtschaften. Reich wird nach diesem Prinzip keiner.
Aber es fällt zumindest in der Theorie auch keiner hinten runter.
Die stabile, planmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen, zunehmend aus eigenem Aufkommen, stellt hohe Anforderungen an die Landwirtschaft.
Erreicht würden diese Ergebnisse nach sozialistischem Prinzip. Nicht über den Bauern hinweg, sondern mit ihm und planmäßig. Unter Führung der Partei der Arbeiterklasse.
Das Verhältnis der Ehrlichs zum DDR-Regime ist nun ja kontrovers. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal zurück zu Dieter. Der ist, soweit waren wir ja schon, ein richtiges Dorfkind. Und ein echter Lausbub, der seinen Eltern Kummer bereitet. Als Teenager wird er das erste Mal beim Klauen erwischt und bekommt Ärger mit der Volkspolizei. Eingesteckt hat er sich nicht etwa eine Packung Kaugummis oder eine Tafel Schokolade, sondern eine Flasche sauren Korn.
Ihr müsst lernen. Alles wird durch Arbeit errungen. Ihr müsst ein Ideal haben.
Wir betrachten die bewusste Haltung der Pioniere und Schüler zu unserem Arbeiter- und Bauernstaat wie ihren abgrundtiefen Hass gegen seine Feinde als feste Grundlage, um zielstrebig und erfolgreich zu lernen.
Seid ehrlich. Verantwortungsbewusst, zielstrebig.
Wir müssen vorbildlich zu leben und zu lernen, um würdige Bürger unserer deutschen Demokratie
Dieter Ehrlich ist ein miserabler Schüler. Disziplin und Ordnung sind einfach nicht so sein Ding. Er schwänzt ohne Ende, hört seinen LehrerInnen nicht zu, bleibt zweimal sitzen und verlässt die Polytechnische Oberschule Stotternheim nach der 7. Klasse. Danach macht er, was man halt so macht, in der DDR mit einem bescheidenen Abschlusszeugnis, eine Ausbildung zum Hilfsarbeiter beim volkseigenen Betrieb Stahlbau im benachbarten Gispersleben. Statt zu lernen, wie man als Stahlbauschlosser Tagebaukräne anfertigt, schmiedet er am Arbeitsplatz lieber Schlagringe. Dieter Ehrlichs Lehrmeister attestiert ihm, in seiner Entwicklung zurückgeblieben, labil, arbeitsscheu und kaum in der Lage zu sein, seinen eigenen Namen zu schreiben. Mit anderen Worten, Dieter Ehrlich sabotiert auch die Lehre nach Strich und Faden und so gut wie es eben geht, fehlt andauernd unentschuldigt. Schon an diesem Punkt in seiner Biografie ist er Sand im Getriebe der Arbeitsgesellschaft. Irgendwie ist er am Ende der Odyssee trotzdem, zumindest auf dem Papier, Stahlbauschlosser. Gelehrt hat ihn die Ausbildung aber eigentlich nur eines. Lohnarbeit ist schon mal nicht so sein Ding. Gegen Ende der 70er entwickelt er dafür eine andere Passion, für die es sich zu leben lohnt.
Schon ein paar Jahre vorher hat sich in Großbritannien ein Gewitter zusammengebraut, das die Popkultur für immer verändern wird. Ein Gewitter namens Punk. Mit Anarchy in the UK von den Sex Pistols erscheint 1976 ein Song, der den Startschuss für ein globales Movement setzt. In den USA veröffentlichen die Ramones quasi parallel dazu ihr Debütalbum. Make Love Not War war gestern und die neue Parole heißt No Future. Sie ist Ausdruck einer extremen Unzufriedenheit der Jugend mit den gesellschaftlichen Verhältnissen im miefigen Kapitalismus. In England sorgt eine hohe Arbeitslosenquote zunehmend für soziale Spannungen. In Amerika lösen heruntergekommene, von Abgasen vernebelte Innenstädte ein diffuses Endzeitgefühl aus. Immer mehr junge Leute treten der eigenen Perspektivlosigkeit und dem politischen Establishment jener Zeit entgegen. Mit Destruktivität, Verweigerung, Schockkultur und einer Menge Spaß. Der Soundtrack zum Untergang klingt aggressiv und simpel. Die aufkommenden Punkbands sind stolze DilettantInnen. Sie feiern den Lärm, die Hässlichkeit, haben keinen Bock auf ausgefeilte Gitarrensoli und gefühligen Gesang. Punkrock und die damit verbundene Müllmode, bunte Haare, Lederjacken, ihr wisst schon, verbreiten sich wie ein Lauffeuer und erreichen zügig die Bundesrepublik Deutschland.
Punk ist eine Protestbewegung. Punks wollen provozieren durch
Rüde, Lehre, Ausbildung, Arbeit, Tod. Und irgendwie hatten wir andere Ideen. Nämlich zum Beispiel auch, ja, Saufen oder sowas.
Mit leichter Verzögerung schlägt Punk zum Leidwesen der grauen Funktionäre, die das mit allen Mitteln zu verhindern versuchen, auch in der DDR Funken. Nicht einmal die Mauer kann ihn aufhalten. Über das Medienangebot der BRD, auf das eigentlich gar nicht zugegriffen werden darf, bekommt man auch in Stotternheim Wind vom Punk. Eines Tages nimmt Dieter Ehrlichs kleiner Bruder Klaus mit einem Kassettenrekorder If the Kids Are United von Sham 69 im Westradio auf. Dieter hört den Mitschnitt und ist komplett angezündet. Das Lied versprüht ein Gefühl, eine Energie, die sowieso längst in ihm schlummert. Endlich hat dieses Gefühl einen Namen und einen Sound.
Und steckt da bei euch eine Absicht dahinter?
Ja.
Und welche?
Dass man nicht mit einem zufrieden ist, was passiert. Dass man nicht eben immer ja, ja sagt, sondern sich morgen irgendwelche Sachen wert, die ihm wirklich nie gefallen oder so.
Zusammen mit seinem Bruder sucht Dieter im Auslandsradio wie ein Wilder nach weiteren ähnlich klingenden Stücken. Dieter und Klaus kurbeln sämtliche Westsender durch, die sie in ihrer Gegend empfangen können. Sie hören Zündfunk auf Bayern 2, Pop nach 8, moderiert von Thomas Gottschalk auf Bayern 3 und John Peel Music auf dem Radiosender der in Westdeutschland stationierten britischen Streitkräfte.
I think you'll find this program's in rather marked contrast to the program that's preceded it, because tonight we're going to have a look at punk rock. Mind you, no two people seem to be able to agree exactly what punk rock is, as is evidenced by the fact that someone's been phoning us off and on during the day.
Und sie sind bei weitem nicht die einzigen angehenden Punks in der DDR, die ihre Freizeit vorm Radio verbringen.
Ja, auch viel Radio tatsächlich, ja. John Peel und was man so für Sendungen erwischen konnte. Und ich habe aber mich dann da von Freunden auch gern beeinflussen lassen. Also ein Kumpel von mir mit einer großen Plattensammlung, der mochte die Ramones am meisten.
Das ist Anne Hahn, früher Ostpunk in Magdeburg, heute Ostpunk-Expertin und Autorin. Sie ist unter anderem für Satan kannst du mir nochmal verzeihen verantwortlich, das Dieter Otze Ehrlich Buch, ihr erinnert euch. Anne stößt ein paar Jahre später zur Szene. Da gibt es dann, wie wir ja gerade gehört haben, schon Ostpunk-Nerds mit richtigen Plattensammlungen. Dieter Ehrlich weiß Ende der 70er noch nicht mal so richtig, wie Punks aussehen. Er kennt ja nur ein paar Lieder, weiter nichts. Er ist ein Teenager auf dem flachen Land und müsste, um sich echte Punks anschauen zu können, mindestens in die BRD. Und das kann er sich natürlich abschminken. Das weiß in der DDR jedes Kind.
Könntest du in die Bundesrepublik reisen?
Das ist ja dadurch nicht ermöglicht, weil die Grenzen geschlossen sind. Es dürfen ja eben nur Rentner rüberfahren.
Zumindest einmal im Jahr für höchstens 4 Wochen. Und das ist ein kleiner Jackpot für Dieter und Klaus. Oma Ehrlich macht eines Tages Urlaub auf der anderen Seite des antifaschistischen Schutzwalls und schleust ein paar alte Ausgaben der Bravo nach Stotternheim. Und siehe da, in der August-Ausgabe 1977 ist ein Poster der Sex Pistols. Die tragen bunte Anzüge aus der Altkleidersammlung, posieren mit Nietenarmbändern, haben strubbelige Haare und schneiden Grimassen. Es dauert jetzt nicht mehr lange, da zieht sich Dieter Ehrlich eine Sicherheitsnadel durch die Backe und tätowiert sich mit einer Stopfnadel Punk auf den Arm. So hat er das später zumindest erzählt. Auf dem Bauernhof fehlen jetzt eigentlich nur noch Punkplatten. Die gibt's freilich auch nur im Westen und schaffen es vorerst nicht ins ostdeutsche Hinterland.
Was tun, wenn die immer gleichen 3 Kassetten langsam ihren Reiz verlieren und man endlich neuen Punk hören will? Richtig, selbst Punk machen. Ende 79 wird also eine Band gegründet, bestehend aus Dieter Ehrlich, seinem Bruder Klaus und Dippel, einem Kumpel aus der Gegend, den Dieter in der Dorfdisco kennengelernt hat. Einziges Problem, es gibt weit und breit keine Instrumente. Überhaupt ist die DDR nicht gerade eine Überflussgesellschaft. Dieter muss improvisieren und basteln. Er luchst ein paar Punks aus Weimar ein mit Lammfell bespanntes Jazzbecken ab, organisiert sich eine ausgediente Pioniertrommel und verwandelt eine alte Schreibtischschublade in eine Bassdrum. Ein gitarrenartiger Gegenstand, also ich stelle mir da halt so einen Besenstiel vor, wird mit Fahrraddraht bespannt. Die Kopfhörer aus einem schäbigen Panzerhelm werden zu Tonabnehmern, ein altes Röhrenradio mutiert zum Verstärker. Das Projekt Schleimkeim ist geboren. Warum Schleimkeim? Weil Dieter, der auf einem Gartenstuhl hinter seinem Schrottschlagzeug den Ton angibt, vermutlich einen wirklich sehr räudigen Bandnamen haben wollte. Krach gemacht wird zuerst im Kinderzimmer unterm Dach. Das teilen sich die beiden Brüder. Sehr bald entsteht dann ein mit Eierpappen gefliester Proberaum in einer Stallscheune des Stotternheimer Bauernhofs. Eine richtige Räuberhöhle voller offener Drähte, Staub, Ramsch und Stroh. Die Proben laufen immer gleich ab. Dieter und Klaus und Dippel machen einen Mordslärm. Früher oder später platzt Vater Ehrlich der Kragen. Er läuft eine Weile fluchend vorm Bandstall umher. Und irgendwann ist dann der Strom aus. Zur Stärkung nimmt die Band an Mutter Ehrlichs Küchentisch Platz. Dort werden Thüringer Klöße serviert. Und irgendwann ist dann der Strom auch wieder an.
In der Band macht Dieter die Ansagen, bestimmt, wie die Lieder zu klingen haben. Anfangs spielt er wie ein Tobsüchtiger am Schrottschlagzeug, bald wird er sich auch eine Gitarre besorgen. Und auch die Texte stammen aus seiner Feder. Dieter ist Autodidakt, hat nie eine Musikschule von innen gesehen, trotzdem ist er auf Anhieb ein erstaunlich guter Musiker mit klarer Vision. Die Lieder seiner Band sollen wütend klingen, die Kompositionen dürfen ruhig simpel sein. Störgeräusche und Verzerrung erlaubt, sogar erwünscht und sowieso nicht zu verhindern. Die Texte direkt formuliert, nah dran an seinem Leben, nah dran an seinem jugendlichen Erfahrungsschatz. Einer der allerersten Schleimkeim-Songs, Scheiß Norm, ist direkt eine zornige Abrechnung mit den Lehrern und Chefs, deren hohles Gequatsche Dieter seit Jahren auf die Palme bringt. Ich lese euch mal kurz aus dem Songtext vor. Norm, 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 du bist zur Norm geboren. Schaffst du keine Norm, dann bist du hier verloren. In der Schule fängt es an, du musst stehen, dein Mann. Büffeln, rackern, schuften. Auf der Arbeit geht es weiter, du musst die Minuten schaffen. Büffeln, schaffen, raffen, büffeln, schaffen, raffen. Nach sozialistischer Ethik stehen die gesellschaftlichen über den persönlichen Interessen des einzelnen Individuums. Die DDR-Führung propagiert, je braver und fleißiger die Werktätigen der volkseigenen Republik dienen, desto lebenswerter ist das Leben für alle. Für Selbstverwirklichung ist zwischen blauen Hemden und roten Halstüchern wenig Platz. Nach der Lehre arbeitet Dieter noch ein halbes Jahr beim VEB Stahlbau. Weil er sich punkig kleidet, kassiert er dumme Sprüche von seinen konformistischen Kollegen. Irgendwann reicht's ihm. Dieter kündigt, irgendwann um 1981. In der DDR-Verfassung wird jedem Bürger ein Recht auf Arbeit garantiert. Dafür steht Arbeitsverweigerung unter Strafe. Wer sich der Pflicht zum Arbeiten widersetzt, wird schlimmstenfalls sogar mit Hilfe des asozialen Paragraphen inhaftiert. Vielleicht tritt Dieter Anfang der 80er Jahre deshalb für kurze Zeit einen neuen Job an, in einem Erfurter Schlachthof. Seine Arbeitsmoral natürlich mangelhaft. Statt zur Arbeit zu gehen, friemelt der 18-jährige Dieter im Schleimkeimstall oder treibt sich herum. Oft fährt er in die Stadt, nach Erfurt. Dort wächst in dieser Zeit Stück für Stück eine kleine Punkszene zusammen. Generell wird das Movement in der ganzen DDR zunehmend größer. In Ost-Berlin, Dresden, Leipzig, Weimar und Magdeburg schießen Bands aus dem Boden. Sie heißen Planlos, Wutanfall oder Restbestand.
Es ist eigentlich überall gleichzeitig passiert. 1, 2, 3 junge Leute, die sich für Musikindustrie interessiert haben, vielleicht dann schon mal in der Lederjacke draußen rumgeturnt und dann haben sie den nächsten gesehen und man hat sich dann angenähert. Es war auch eine ganz große Offenheit da. Wenn wir in Berlin waren oder in Leipzig und ich dort Leute gesehen habe, die irgendwie anders aussahen, dann wollte ich die auch kennenlernen.
Das ist Frank Willmann, DDR-Punk aus der Anfangszeit, born and raised in Weimar. 1984 aus der DDR getürmt, heute Schriftsteller und Mann vom Fach für Subkulturen. Zusammen mit Anna Hahn, die wir ja schon kennengelernt haben, ist er für das Buch »Satan, kannst du mir nochmal verzeihen?« verantwortlich. Ähnlich wie Dieter reist er Anfang der 80er auf der Suche nach Gleichgesinnten immer wieder quer durch die DDR und natürlich auch nach Erfurt. Ihm fällt früh auf, dass es in der dortigen Szene deutlich rauer zugeht als in seinem Weimarer Freundeskreis.
Die Erfurt vor der Punkszene war immer proletarisch geprägt, wohingegen die Weimarer eher Bürgersöhnchen und Töchterchen waren, aber mehr Söhnchen als Töchterchen, also wenige Frauen immer. In Erfurt habe ich so gut wie gar keine Frauen gesehen. Und wenn, dann waren das eher Groupies oder Damen, die dann kurzzeitig die Gunst schenken. Das hat sich dann später ein bisschen geändert. Ende der 80er war Anfang, in der Anfangszeit war es so, dass da ganz wenig Frauen unterwegs waren. Und Erfurt war immer gröber, rotziger, ja.
Der männlich dominierte Punkerhaufen, der zu dieser Zeit aus Mangel an Alternativen in der Erfurter Innenstadt lümmelt, gibt so ein prolliges Bild ab. Die Erfurter Punks verstehen sich nicht als Intellektuelle, sehen besonders ungepflegt und kaputt aus und fallen als Fremdkörper auf. Sie tragen olle Lederjacken und zerlatschte Arbeitsschuhe, hängen sich schwere Metallketten um den Hals, sind laut, vulgär und bierdurstig. Heranwachsende Punks aus anderen Städten nennen sie bald die Wildschweinherde. Und mittendrin der 18-jährige Dieter Ehrlich. Der ist sowas wie der Anführer in der Clique, sofern es Anführer im Punk überhaupt geben darf. Dieter wird geschätzt, weil er den Punk ziemlich kompromisslos lebt. Und klar, sicherlich auch, weil er eine Band hat.
Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass Dieter Ehrlich schon einer ist, der vorne weggeht, der bestimmen will, der weiß, was er will. Der hat auch insgesamt eine besondere Rolle gespielt. Wenn Dieter was gesagt hat, das hat man dann schon mehr oder weniger gemacht.
Wir müssen euch direkt noch jemanden vorstellen. Das ist Wolfgang Musikmann. Er ist Diakon und Diplom-Sozialpädagoge, man könnte auch sagen Streetworker. Wolfgang Musikmann hat 44 Jahre lang die christliche offene Arbeit in Erfurt geleitet, bis vor ein paar Monaten.
Und die offene Arbeit Erfurt ist ein Unternehmen oder eine Besonderheit innerhalb der evangelischen Kirche, wo es darum geht, Menschen zu erreichen, die eigentlich mit der Kirche gar nichts zu tun mehr haben. Und hauptsächlich junge Leute. Und über diese Schiene habe ich auch in den Anfang der 80er Jahre Punks eben getroffen, erreicht. Und dann ging dieser ganze Weg mit den Punks los.
Fürs Verständnis. Staat und Kirche sind nach DDR-Ideologie strikt voneinander getrennt. Das Regime versucht zwar, die Kirche so gut es geht in ihren Handlungsspielräumen einzuschränken, lässt sie aber zumindest existieren, als einzige vom Staat unabhängige Institution. Die Gebäude der Kirche entwickeln sich zum Magnet für abweichlerische Jugendliche, also für Leute, die nicht dem üblichen Bild eines jungen Menschen in der DDR entsprechen, die keine Lust haben auf den klassischen sozialistischen Lebenslauf.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass in der DDR wenig unorganisierte Sachen existiert haben. Also die Jugendangebote sind von der FDJ gemacht worden und Jugendliche und junge Erwachsene sind da hingegangen, weil man da hingehen musste. Und die Angebote der offenen Arbeit waren freiwillig und hatten immer den Hintergrund, dass man mit denen, die kamen, auch darüber gesprochen hat, was ist euch denn wichtig und was wollt ihr? Also dass man das zusammen sich dann überlegt hat und zusammengeguckt hat, was sind unsere Angebote.
Leute, die auf der Suche sind und keine Lust auf das Programm vom kommunistischen Massenverband Freie Deutsche Jugend haben, landen also häufig in der Kirche, ob sie nun gläubig sind oder nicht. Speziell die offene Arbeit in Erfurt gilt als geschützter Ort für Leute, denen der Zugang zu anderen Räumen rigoros verwehrt wird. Zum Beispiel für die kleine Gruppe an Punks um Dieter Ehrlich, die plötzlich eine Alternative zum Rumgammeln unter freiem Himmel auf öffentlichen Plätzen hat. Die Punks verirren sich immer häufiger in die offene Arbeit, nehmen an Diskussionsrunden teil. Organisator Wolfgang Musigmann ist zu dieser Zeit selbst erst Anfang 20 und damit nur ein bisschen älter als sie.
Da kam dann auch relativ schnell die Frage auf, wenn wir eine Band haben, kann die mal hier auftreten, kann die mal spielen? Und dann muss man sich das wieder so vorstellen, in der DDR gab es für die Musikrichtung Punk keine öffentliche Aufführungsmöglichkeit, die der Staat geboten hat. Also man konnte nicht irgendwo einen Saal mieten und Punkmusik machen. Wenn überhaupt, konnte man das bei der Kirche, falls da irgendwie so jemand war wie ich, oder im privaten Raum, also privat irgendwie in einem großen Wohnzimmer oder irgend sowas.
Alle potenziellen Veranstaltungsräume sind in staatlicher Hand und an selbstverwaltete Punkrock-Locations ist im Traum nicht zu denken. Die kulturelle Infrastruktur ist im Besitz des Staates. Deshalb sind Punkkonzerte sehr rar gesät und wenn überhaupt nur halblegal umsetzbar. In den ersten beiden Jahren ihres Bestehens spielen Schleimkeim kein einziges Konzert. An einem Nachmittag im Dezember 1981 wird Dieter, Klaus und Dippel dann endlich eine Bühne gegeben von Wolfgang Musigmann im Johannes Langhaus in Erfurt.
Und es war so, dass die ja nicht mehr wie, sagen wir mal, 4 bis 6 Titel drauf hatten. Die haben sie auch verspielt und da musste ein Titel nochmal gespielt werden und so. Aber es war tatsächlich so, als sie loslegten, wurde auch sofort getanzt, also Bogo.
Für die vielleicht 30 Punks, die über Mund-zu-Mund-Propaganda ins Johannes Langhaus gefunden haben, ist das Konzert trotzdem ein absolutes Highlight, ein Erweckungserlebnis. Unter ihnen ist auch der junge Frank Willmann.
Ja, das war das quasi das erste Punkkonzert, was ich selbst live erleben durfte. Nachmittag um 3 und das Blatt Tee zu trinken und wir mussten uns anfangs setzen, weil Herr Musigmann Angst um seine freischwebende Decke hatte. Das war auch nur sehr kurz, aber trotzdem ist das wie ein glühender Pfeil durch mich durchgezogen und war einfach total begeistert. Hab dann auch danach meine Haare abgeschnitten, meine Kleidung radikal geändert und hab mich dann so als punkähnliches Wesen betrachtet. Ja, ich wollte jetzt kein Punker sein mit schmuddeliger Jacke und Arbeitsschuhen. Das war jetzt auch nicht so mein Style, weil ich doch von eher so aus aus bürgerlichen Verhältnissen kam und mich dann so ein bisschen entfernen konnte. Ich hatte zwar eine Lederjacke, aber die war halt schick und auch selbst genäht und so eine Geschichten. Also ich war nicht so der Schmuddelpunk, aber fühlte mich dem Ganzen schon verbunden.
Dieter Ehrlich meint es mit seinem Outfit etwas ernster. Er trägt ein selbstgemaltes Unterhemd, auf dem "Frisst Scheiße" steht. Um seinen bulligen Hals baumelt eine rostige Kette. Dieter Ehrlich beeindruckt die Leute mit seiner Präsenz und seinem schroffen Gebrüll, jagt ihnen hinter seinem Schlagzeug beinahe Angst ein. Er performt wie ein Tier und als ob es um Leben oder Tod ginge, ist schon nach den ersten Songs schweißgebadet. Cornelia Schleime, eine Wegbegleiterin von damals, hat es später mal so formuliert. Der hat Schlagzeug gespielt, als wenn er ein Schwein schlachten will. Das waren ja auch keine Künstler, das waren Schlachthofarbeiter.
Den Leuten, die dabei sind, wird's schon beim allerersten Konzert klar. Schleimkeim sind vielleicht nicht die versierteste Punkband der DDR, aber definitiv die radikalste. straight aus dem Bauernmilieu kommend, wütend in ihrem Sound, unmittelbar in ihren Aussagen, umgeben von einer Wildschweinherde und angeführt von einem breit gebauten Bandenchef, der tatsächlich dazu bereit scheint, sich mit der DDR anzulegen und die Norm radikal zu hinterfragen. Nicht unbedingt aus ernsthaft politischen Gründen, eher aus einem Gefühl der Eingeengtheit, der persönlichen Frustration heraus. Spoiler, das DDR-Regime wird sich das nicht gefallen lassen. Was Dieter Ehrlich Ende 1981 höchstens ahnen kann, wird schon sehr bald bittere Realität. Razzia auf dem Bauernhof, Festnahme, Stasi-Knast. Gegen die offene Arbeit in Erfurt, in der es nur so von Spitzeln wimmelt, läuft zum Zeitpunkt des ersten Schleimkeim-Konzerts bereits ein operativer Vorgang der Staatssicherheit. Der mächtige Repressionsapparat der DDR plant, die aufkeimende Punkbewegung aktiv zu zersetzen und hat Dieter Ehrlich längst auf dem Zettel. Als er 1983 wegen unerlaubter Kontaktaufnahme mit einer feindlichen Macht angezeigt wird, ist es mit dem ruhigen Landleben endgültig vorbei. In stundenlangen Verhören wird Dieter Ehrlich eine verhängnisvolle Doppelrolle einnehmen. Die Abwärtsspirale, die viele Jahre später im Mord an seinem Vater ihr schreckliches Ende nehmen wird, beginnt im Grunde genommen schon hier.
Die harmlos klingende Aufforderung markiert für viele Menschen den Beginn einer Tortur auf die Festnahme folgen Verhör und Transport in eine MFS-Untersuchungshaftanstalt. 17 gibt es davon in der DDR.
Ich merke schon, dass ich richtig wütend werde.
Und da kann ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass Dieter Ehrlich, weil er von sich überzeugt war, auch Gespräche geführt hat mit Leuten, mit denen man in der DDR nicht sprechen sollte. Also mit Vertretern des Ministeriums für Staatssicherheit.
Diese Schleimkeim-Seite hat mich total weggeflasht, weil es sowas Kompromissloses im Westen selten zu hören war.
Ein väterlicher, geschulter, offensichtlich Stasi-Mann, der die Chance ergriffen hat, immer da anzusetzen, wo den Jugendlichen was fehlte.
Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Damit ihr sie nicht verpasst, solltet ihr unseren Podcast abonnieren.
Ey, und wir freuen uns sehr über Bewertungen und euer Feedback.
Otze, Stasi, Punk und Mord ist ein achteiliger Doku-Podcast von Film 5, Wake Word und Podimo. Autoren und Hosts sind wir, Josi Müller und Alex Barbian. Redaktion Wake Word, Bernie Meyer. Redaktion Podimo, Juliane Rinne. Sounddesign und Musik, Josi Müller. Sounddesign und Schnitt, Fabian Scheffler. Projektmanagement, Josefine Arleit. Produziert von Jan Schönefeld und Ruben Schulze-Fröhlich. Danke an Frank Willmann, Anne Hahn, Wolfgang Musikmann, Höni Records und das Stasi-Unterlagenarchiv Erfurt. Du willst wissen, wie es nach der dritten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/otze registrieren und Podimo 45 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 5 weitere Folgen Otze, Stasi, Punk und Mord hören, viele exklusive Podcasts entdecken und eine riesige Auswahl an Hörbüchern hören.